redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir ein bisschen was von Fotografie und dem ganzen Krempel drumherum erklärt. Hallo Chris.
Hallo Holgi. Also das mit dem Verstehen ist ja manchmal auch im Weg. Ne? Wenn man zu viel weiß, dann macht man weniger aus dem Bauch raus und dann kann das kann auch im Weg stehen.
Kann, aber ja, aber tut's das bei dir? Steht's dir im Weg? Also du weißt viel. Also
nicht mehr.
Am Anfang war es ja bei mir auch so, als du sagtest, ich werde dich jetzt versauen und du wirst jetzt erstmal 500 schlechte Fotos machen oder irgendwie so. Das stimmt ja, wenn du dann drüber nachdenkst. Aber mittlerweile hätte ich Zeit zum Fotografieren, würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren.
Nee, nicht mehr. Also die Fotografie ist tatsächlich das Thema in meinem Leben, wo ich gesagt habe, da will ich ganz tief rein und ganz viel Expertise haben. Und das ist bin eigentlich nicht ich früher gewesen. Ne? So 1000 Sasser hier, eins da, eins und da ein bisschen, aber sehr breit, aber nicht sehr tief.
Ja.
Und die Fotografie, die war so dieses Ding, wo es mich halt so gepackt hat, dass ich mich dann aus Liebe zum Thema ganz tief reingekniet habe. Und dann war es tatsächlich anfänglich so, dass ich sehr verkopft dann plötzlich war, weil ich natürlich so Sachen erklären wollte und wissen wollte, warum. Weil das ist immer so. Ich glaube, als Kind muss ich die Leute extrem genervt haben, weil ich immer noch mal ein Warum hinterher hatte.
Das machen Kinder aber doch immer.
Ja, aber bei mir, also da.
Ich glaube, der Unterschied ist dann hauptsächlich in der Aufmerksamkeit bei der Beantwortung der Frage. Also sie fragen halt ständig warum und wenn du es ihnen dann ernsthaft erklärst, schweifen die so weg.
Irgendwie. Ich bin auch der bei Unterhaltungen immer zwischendrin mal noch kurz was in Wikipedia nachliest oder so. Und da bin ich so tief rein, dass es dann tatsächlich so erstmal verkopft wurde und sich dann über die Zeit wieder so ein bisschen gelockert hat. Und mittlerweile sind ganz viele von diesen Kopfsachen so im Rückenmark gelandet, dass sie halt automatisch funktionieren. Wobei, da muss man auch aufpassen, weil wenn man zu viel automatisiert, dann denkt man nicht mehr und dann wird's Routine und dann kommt eins wie das andere raus und dann ist auch wieder nicht spannend. Mhm. Also das ist so ein bisschen jonglieren, aber diesen Prozess mal so bei irgendwas mal komplett durchgemacht zu haben, ist klasse, ist schön. Tja,
heute geht's ums...
Na?
Du sagst jetzt.
Ach so, nochmal.
Heute geht's ums...
Drucken.
Das ist jetzt so Armageddon. Du könntest jetzt auch wieder mit dem Histogramm ankommen, wobei ich das ja wenigstens halbwegs verstehe.
Das war schön, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe. Da hast du so verbal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Man hörte sich dich so zusammensinken. Genau, so, was soll ich denn damit?
So fühle ich mich auch gerade. Ja.
Also ich meine, was machst du? Also erstmal natürlich die Frage: Hast du überhaupt irgendwelche deiner Bilder auf Papier?
Nein.
Gar nicht.
Das ist so eine dieser Sachen, die ich seit irgendwie, weiß ich nicht, ich fotografiere noch nicht so lange wieder. Also es ist ja gerade mal vier Jahre ungefähr, viereinhalb. Und die ganze Zeit, also so nach anderthalb Jahren, habe ich dann mal irgendwann auf meine To-Do-Liste geschrieben, die besten Fotos aussuchen und die vom von der Repro-Anstalt, wie nennt man das mittlerweile?
Ach, Schleckermarkt. Gibt's nicht mehr.
Ja, aber
Drogeriemarkt.
Reicht das, Drogeriemarkt? Egal. Erstmal, also die schönsten Bilder auf Papier ausdrucken und die dann irgendwo einsortieren. Das wollte ich immer mal machen.
Also so Album aber, und einsortieren, ja.
Aber habe ich nicht.
Ist so ein Ding. Also ich meine, heute haben wir tatsächlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich locker 95% aller Bilder sind heute digital und bleiben es auch und sind irgendwo in den Tiefen einer Cloud versteckt und du swipest dann so drüber und so ein Bild kriegt halt irgendwie Aufmerksamkeit von einer Sekunde oder so und dann ist gut. Also das ist halt heute so die Norm. Aber du bist ja auch ein Kind der 80er, ne?
Ja.
Erinnerst dich ja sicher noch dran, dass man dann den Film weggebracht hat und irgendwann bekam man dann so einen Stapel mehr oder weniger schön belichtete Fotos zurück.
Fotohaupt hieß der Laden, wo ich hingegangen bin.
Ah, ja. Bei mir war es Foto Kreidler.
Echt Kreidler? Ich bin mit der Kreidler zu Fotohaupt gefahren. Das ist
beim Süden, ne? Ich komme aus Hopp am Neckar.
Das war in einem Ort, der hieß Weilerswist. Das ist in der Nähe, also zwischen Köln und der Eifel. Also ich glaube, es ist der letzte Ort, der noch, also an der Ortsgrenze fängt, glaube ich, die Voreifel an. Also es ist so.
Also Opa erzählt vom Krieg. Ne?
Immerhin war in dem Ort war ein Studio, ein legendäres Studio, also ein Musikstudio, wo Can sämtliche Alben aufgenommen hat.
Wie hieß das? Ich habe das ja auch mal so halb.
Das war das Can Studio. Also das
Can Studio.
So.
Ja, cool.
Und irgendwann haben Trio darin ihre, wie hieß denn die Platte, wo Da 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 drauf war? Trio, glaube ich, hieß die
auch. Trio hieß die.
Ja, Die haben da auch,
oh, auch die produziert. Alten Zeiten. Ja, aber jetzt Vorsicht, wir dürfen jetzt nicht in den Köpfen der Leute verankern, dass das mit dem Bilderausdrucken so eine alte Altmännergeschichte ist.
Okay.
Weil es ist, also ich mache es mir zur Gewohnheit mittlerweile, Bilder hier in der Wohnung aufzuhängen. Ja. Also jetzt, da rede ich jetzt nicht davon, dass ich hier irgendwie einen DIN A3 Druck künstlerisch wertvoll beim Spezialisten für teuer Geld machen lasse und dann den Rahmen und ein Passepartout und zu Ikea fahren, mir einen Rahmen hole und dann, ne, das gibt's bei manchen Bildern, aber das ist tatsächlich nicht die Norm, sondern ich will einfach, manche Bilder will ich einfach mal so um mich rum haben.
Ja, die hängst du dann einfach mit so einem Kaugummi an die Wand.
Ganz also genau.
Diesem, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ja.
Ganz genau. Also da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten und da gehe ich jetzt auch nicht her und sag, oh, das muss jetzt mega farbgenau bla mit Profil und bla kaschiert,
beleuchtet.
Muss es nicht, das kann auf Papier sein. Manchmal mache ich das auch nur so, weißt du, so ganz stupide, so ein 13x18 Ausdruck oder Ausbelichtung und hinten dann, du kennst das, wenn man so ein Röllchen Tesafilm so umgedreht macht und dann, ne, damit papp an die Wand und gut ist. Ja. Völlig gut, völlig klasse. Und die Bilder sind dann erstmal so um mich rum.
Aber die fangen doch dann auch an, sich zu wölben und so, ne?
Ja,
Luftfeuchtigkeit und Druck.
Ich rede jetzt auch nicht davon, das machen die nicht mehr so, weil das alles so kunststoffkaschierte Papiere sind. Da dringt nicht so die Feuchtigkeit rein. Und die sind da heute ein bisschen weniger empfindlich.
Das heißt aber auch, dass du auf Spezialpapier druckst.
Jetzt sage ich dir mal, wie ich meine Bilder drucke.
Okay.
Also ich, ja, hier mit Drucker und ich kann hier toll museumsreife Drucke machen, aber darum geht's nachher vielleicht ein bisschen, aber jetzt erstmal nicht, sondern Punkt 1, kannst du für 50 Euro einen Fotodrucker kaufen, ein Säckchen Papier, eine Patrone, druckst, fertig. Das ist eine Möglichkeit. Ohne hier sich großen Kopf zu machen. Die Defaults sind meistens okay und da kommt was raus, was okay ist. Mhm. Und das reicht ja meistens schon, wenn du mal so ein Bild um dich rum hast, haben möchtest. Die zweite Möglichkeit ist natürlich der Drogeriemarkt. Kannst du heute hin mit deiner Karte, Speicherkarte, steckst du in den Kasten rein, wählst die Bilder aus und sagst, rauslassen.
Und hast danach, Bilder raus. Hast danach, wenn du die Karte in deinen Rechner steckst, die Kiste total virenverseucht.
Das weiß ich nicht. Das mache ich auch nicht, sondern was ich tue mittlerweile, ich habe den Gipfel der Faulheit gewählt.
Clicky Bunti?
Natürlich, ich hab hier Apple Fotos.
Ach so, du kannst über Apple Fotos, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Du kannst denen sagen, hier schick mir das als Foto nach Hause.
Mach mir da ein Buch draus, schick mir das als Einzelabzüge in der Größe mit matt oder glänzend.
Ist das teuer?
Mach mal und dann kommt das Zeug dann ein paar Tage später bei dir per Post an. Ist das teuer? Ich mach das jetzt mal. Also das ist jetzt keine Apple-Werbung, das gibt's mit Sicherheit auch von anderen Anbietern, die dann ihre Apps irgendwie entsprechend rausgeben, aber ich mache jetzt hier mal Fotos, File, Create, Order Prints. Ich habe hier Order Prints. Kannst du traditional, kannst du vier, also quadratisch, kannst du sie in Postergröße rauslassen.
Ah, hier, ich sehe es gerade. 20 mal 25 Zentimeter, 1,99.
10 mal 15,
12 Cent.
Also das geht.
Das ist viel früher.
Da kommt noch Porto drauf, aber die sind jetzt nicht wirklich super teuer.
Aber was haben wir denn früher für einen 10x15 Abzug gezahlt? Das war aber mehr als 12 Pfennige.
Ja, wobei, wie gesagt, da muss man schon 20 bestellen, damit hier noch das Porto sich irgendwie rechnet und so weiter. Aber
ja gut, dann bestellst du halt tranchenweise. Ist ja jetzt kein, also musst halt ein bisschen warten. Ja.
Ich hab zum Beispiel ganz gerne nehme ich irgendwelche Fotos und lass mir die als 10x10 quadratisch raus, 12 Cent das Stück. Und dann kannst du die nämlich so schön als Mosaik an die Wand packen und so. Ja. Dann habe ich lauter so quadratische Bilder mit so einem Tesaröllchen hinten und dann kommen die so nebeneinander an die Wand.
Ja, super.
Und dann hast du diese Bilder um dich rum. Und da ist es vom Preis her auch so, dass du sagst, okay, nach einem Monat wechsle ich die immer aus. Aber du hast so deine Lieblingsfotos um dich rum und kannst ganz anders, ein ganz anderes Verhältnis zu denen aufbauen. Also das ist so ein Ding, das mache ich jetzt seit einiger Zeit und das geht nicht wirklich ins Geld und das gibt mir nochmal so ein ganz anderes Gefühl, weil das ist ein komplett irres Ding, was da abgeht, wenn du deine Fotos mal in der Hand hältst. Ich meine, ich mache das im Extrem mit der Analogfotografie, wo ich tatsächlich dann den Film in der Hand habe und plötzlich bekommen deine Bilder, die heute halt irgendwo, wie gesagt, in der Cloud oder auf einer Speicherkarte liegen oder irgendwo auf deiner Festplatte, irgendwie bekommen die plötzlich ein eigenes Leben, was ganz anderes, wenn du die in die Hand nehmen kannst.
Ja.
Also das ist.
Deswegen habe ich das ja. Deswegen habe ich das bei mir ja auch, dass ich hier sag schnell, dass ich sage, ich würde die gerne ausdrucken lassen, weil ich die in die Hand nehmen kann.
Ist halt, aber das ist tatsächlich
romantische, so etwas ganz Romantisches finde ich auch.
Mhm. Also was ich hier tue, ich meine, okay, das ist Apple Fotos, da gibt's wie gesagt auf Windows mit Sicherheit auch Lösungen. Die ganzen Drogeriemärkte, da kriegt man einen, oder CW. CW ist das größte Großlabor in Deutschland. CEWE.
Kann man wahrscheinlich auch hinmailen. Und
die haben eine App, so. Die haben eine App mit Sicherheit, mit der du das irgendwie direkt von deinem Rechner aus tun kannst. Was ich hier tue, ich exportiere mir die aus Lightroom als große JPEGs. Du schickst denen nämlich JPEGs in der Regel. Und dann machen die da Bilder draus. Und die sind 95% farbgut und passen und da ist jetzt nicht irgendwie plötzlich alles verbogen und an der Stelle brauche ich diese 250%ige Genauigkeit auch überhaupt nicht, weil ich will die Bilder in der Hand haben und das ist tatsächlich schön, da bringt der Postbote so einen dicken Umschlag und dann
kommen
die Bilder auf den Tisch, dann legst du die so hin nebeneinander, sagst, oh geil, hier und auch da und naja gut, dann gibt's auch einmal eins zwischendrin, wo du sagst, naja, ich hätte mal noch nicht ausgedruckt, aber das ist ein Erlebnis und ich glaube nicht, dass das jetzt nur irgendwie Altherren-Nostalgie ist, die ich hier sondern
ich war auf der
du Fusion, bekommst ein besseres Verhältnis.
Ich war gerade auf der Fusion und da war eine aus unserer Clique, die, also wir waren mit ich weiß gar nicht wie viele Leute, wir waren 15 Leute oder sowas, gemeinsam so Zeltstadt gebaut und so. Mhm. Und da war auch eine dabei, die hatte eine Polaroid dabei.
Ja, das ist geil.
Eine von uns, also wir haben, also das ist so, auf der Fusion machst du eigentlich nicht wirklich Fotos, weil no pics, so it didn't happen. Ja, du willst halt nicht, also da laufen halt echt extrem viele Verpeilte auf extrem komischen Drogen rum und sowas. Und es ist eigentlich eine Unverschämtheit, solche Leute zu fotografieren und das dann im Zweifelsfall auch noch irgendwo zu veröffentlichen. Also du willst halt, dass das irgendwie so ein, ne? Das ist halt, das
ist ein kleiner Kreis.
Das findet statt, aber es ist nicht passiert. So, ne? Also no pics, so it didn't happen.
Ja.
Finde ich eine sehr gute Regelung. Trotzdem laufen natürlich Leute mit da rum und irgendwann zückst du natürlich dein Handy. Ich habe auch irgendwie von so einem Hangar runter einen Nachtblick gemacht auf das alte Luftschloss, das früher in Berlin stand, das haben sie da aufgenommen, weil es halt toll aussah mit den Lichtern. Naja, aber eine von uns hatte eine Polaroid dabei, so eine moderne, und die andere hat so eine, wie heißt denn, diese Einwegkamera, ne? So 27 Bilder mit Transporträdchen.
So eine Pappkamera.
Ja, Pappkamera, genau.
Aus dem Supermarkt.
Genau, so eine dabei gehabt und auch nur die. Mhm. Ja? Und hat 27 Bilder für 5 Tage oder 4 Tage Festival. Cool. Musste sich halt überlegen, was sie fotografiert damit, ne? Also, weil irgendwann ist das Ding voll. Das heißt, das ist, mit Sicherheit ist das auch, und die waren jetzt nicht alle alt, die Leute, die da mit waren. Und mit Sicherheit ist das modern. Also Polaroid würde nicht Kameras verkaufen, wenn die Leute nicht auf Abzüge stünden. Mhm. So, und die verkaufen Kameras wie blöde.
Ja, Polaroid ja nicht mehr, die gibt's ja, nicht mehr. Aber beziehungsweise Polaroid gibt's noch die Marke, aber das, was da jetzt rauskommt, das ist, wobei, naja, da muss man nicht in die Tiefe gehen. Du kriegst da aus dem Zeug sofort Bilder raus.
Genau, Sofortbildkamera.
Genau. Also, ja, gibt's von Fuji, gibt's die Instax, von Polaroid gibt's mittlerweile auch digitale Sachen, wo so ein kleiner Drucker eingebaut ist. Es gibt aber noch das Impossible-Projekt, das sind die.
Das sind die mit den alten Filmen, ne?
Die haben die letzte Polaroid-Fabrik gekauft, genau, wo die Filme hergestellt wurden, in Holland, in Enschede, und die haben das wieder aufgebaut und haben eigene Filme entwickelt. Also da gibt's dann auch Schwarz-Weiß-Filme, die in alte Polaroid-Kameras reinpassen und so Zeug. Das ist faszinierend.
Ja.
Ist aber auch nicht ganz günstig. Also hier irgendwie online drucken lassen ist deutlich günstiger.
Ja, früher, ich weiß nicht, was es heute kostet, früher hat ein Polaroid-Bild 2 Mark gekostet.
Das musst du heute auf jeden Fall auch rechnen. So 1 bis 2 Euro musst du rechnen.
Nee, waren das 2 Mark? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle.
Das kann gut hinkommen. Ja? Das kann gut hinkommen, ja. Da ist ja, in so einem Bild geht extrem viel ab. Da ist relativ viel, da ist Chemie drin, da sind verschiedene Schichten drin. Also das ist aufwendig zu produzieren, sowas. Ja, aber also das mal generell möchte ich die Lanze brechen für die Haptik, für das Anfassen der Bilder, also für das Rauslassen auf Papier oder was auch immer. Und da finde ich es tatsächlich ganz wichtig, sich erstmal nicht verrückt zu machen. Also es gibt ja so viele Gearheads unter den Fotografen, die dann so, es muss alles 100% und ich brauche noch ein Ding, um meinen Monitor zu profilieren und das ohne das richtige Farbprofil für das Papier mache ich gar nichts. Und bin ich mittlerweile extrem entspannt und sag, nee, solange du erstmal Bilder um dich rum hast, ist alles gut. Und wenn die nicht 100% perfekt sind, dann hast du jetzt einen Grund, da ein bisschen was dann dazu zu lernen. Und das machen wir jetzt. Okay?
Nun denn.
Du sitzt jetzt in dieser entspannten, leicht antizipierenden Wartehaltung.
Vielleicht passiert was, was ich verstehe.
Also gut, lass uns erstmal drüber reden.
Gut ist, dass ich komplett pleite bin gerade und mir jetzt nicht irgendwie 87 Fotodrucker klicken kann. Ich tue die dann alle auf meine Wunschliste. Vielleicht kommt.
Ich verkaufe jetzt auch keinen Fotodrucker, aber die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen wollen und vielleicht nicht nur 95%, sondern vielleicht 150% rausbekommen möchten, die werden jetzt hier was davon haben. Okay. Aber auch so generell, bisschen zum Verständnis, weil, weißt du, wenn du sowas druckst und wenn es klappt, ist gut. Ja. Aber wenn es nicht klappt und du nicht genau weißt, warum es nicht klappt, dann ist halt blöd, weil da kannst du nichts dran schrauben.
Ja.
Das größte Problem, was auftaucht beim Drucken, ist halt, oh, das sieht ja gar nicht so aus wie auf dem Bildschirm.
Ne? Wegen Licht. Also weil
hältst du so daneben und dann stellst du fest, dass der Druck irgendwie dunkler ist und nicht so brillant und so weiter. Ja, gut, das muss man tatsächlich Leuten erstmal erklären, weil der Bildschirm, den du da anschaust, das ist eine Leuchtbox. Da ist hinten ein Licht drin und dann wird das durch so ein, früher war es ein Dia, ne? Heute ist es ein LCD-Bildschirm, aber es wird durch Licht durchgeschickt und dann kommen da rote, grüne, blaue Pixelchen und die mischen sich dann zu Farben. Und das Papier, das ist halt reflektiv. Das heißt, das Papier, da muss erstmal Licht drauf fallen, das wird dann reflektiert und da, wo die entsprechenden Farbpigmente sind, wird es halt anders reflektiert oder werden andere Teile reflektiert vom Licht. Da, wo das Papier komplett durchscheint, hast du dann weiß oder vielleicht auch einen leichten Cremeton, wenn das Papier eben nicht weiß ist. Also da gibt's dann plötzlich sind diese Highlights auf dem Foto sind dann plötzlich dein Papier. Du kannst also quasi dann einem Foto eine Wärme geben, indem du auf wärmeres Papier druckst.
Ja.
Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Und wenn du an deinem Rechner sitzt, dann geht das nicht so mit dem Nebendranhalten. Da bestimmt dann ja auch die Lichtquelle im Raum plötzlich, wie die Farben gezeigt werden, weil hast du eine Glühlampe, ne, manche haben das noch, dann hast du sehr warmes Licht und dann siehst du natürlich auch sehr warme Farben im Bild, weil das eben reflektiert wird. Gehst du am Nachmittag bei überdecktem Himmel raus ins Freie und dann hast du eher kühles Licht und dann wirkt das Foto ganz anders. Generell, so Bilder beurteilen tue ich immer bei Tageslicht. Gehe ans Fenster, diffuses Licht, keine knalle Sonne und dann beurteile ich, ob das Bild okay oder nicht okay ist und dann stimmt das schon. Deshalb werden auch im Museum Bilder beleuchtet. Ne? Du hast ja Lampen, die dann direkt auf die Bilder strahlen. Genau deshalb, weil es halt ein reflektives Ding ist. Ja. Also Vergleich ist schwierig. Vergleich ist ein Problem. Und
Gibt's denn eine Faustregel, aus der ich irgendwie ableiten kann, wie das Foto hinterher, also wie das reflexive Bild hinterher aussieht? Also dass ich sage, okay, wenn mein Rot auf dem Bildschirm sowieso schon dunkel ist, dann wird es im Ausdruck vermutlich schwarz oder andersrum. Nee, oder?
Das kannst du so nicht. Ich meine, es gibt so ein, zwei Möglichkeiten. Also das eines, was du auch zum Beispiel in Lightroom eingebaut hast, ist das sogenannte Softproofing.
Mhm.
Da wenn du mal auf so ein Bild gehst und mal in das Entwicklungsmodul gehst, also mit dem D-Knopf, dann hast du unten diesen Toolbar. Wenn du den nicht hast, musst du auf T drücken. Und da ist dann so ein Häkchen, was man setzen kann bei Softproofing.
Mhm. Gesehen habe ich das schon. Ich mache das jetzt mal nicht, sonst hänge ich wieder an Lightroom fest.
Also was man da machen kann, ist, man kann dann einstellen, was für ein Farbprofil, da kommen wir gleich noch dazu, was für ein Farbprofil verwendet werden soll. Und also wenn ich da jetzt zum Beispiel mal so ein typisches Druckpapier, wo so Zeitschriften und Sachen drauf gedruckt werden, so Euroscale-coated, dann versucht er das zu simulieren. Und er simuliert dann auch Papier und Tinte und da sind dann zum Beispiel die Schwarztöne nicht so schön schwarz, sondern ein bisschen heller, weil halt das Papier da mehr Licht reflektiert, als der Bildschirm es abgibt und so weiter. Also du hast dann eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu simulieren, mache ich aber in der Regel nicht, dass wie gesagt, mir reicht es in der Regel aus für die Sachen, die ich so hier im Haus rumpflaster. Da wird dann eher auf Anbieterseite wahrscheinlich noch ein bisschen optimiert dran. Finde ich mittlerweile nicht mehr wirklich schlimm. Da gibt's ein paar Bilder, wo es nicht gut aussieht, aber in der Regel machen die das ganz gut. Also aber generell hast du das Problem, wenn so Ungenauigkeiten reinkommen, dann liegt das halt unter Umständen dran, dass du hier mit analoger Hardware arbeitest. Also du hast einen Bildschirm,
ja.
Da haben wir mal drüber geredet, den kann man profilieren.
Ja.
Also profilieren heißt, du du schnallst da so ein USB-Ding auf deinem Bildschirm und dann läuft eine Software, die dem die Farben zeigt, hier rot, grün, blau, grau, hellgrau, dunkelgrau, was weiß ich. Und dann guckt er immer nach und sagt, oh, das Blau ist aber ein bisschen zu grünstichig, was der Bildschirm mir zeigt, weil der Bildschirm ist halt, ne, da kann man auch irgendwie an den Farbkanälen regeln und kalibrieren. In der Fabrik wird das auch gemacht. Aber wenn das nicht perfekt ist, dann weiß dann dieses Kolorimeter, weiß dann, ah, da ist was nicht okay und baut dann ein sogenanntes Farbprofil. Und dieses Farbprofil ist heute in jedem Betriebssystem ist dieses Profilzeug verankert. Das heißt, zwischen dem Punkt, wo dein Lightroom oder Photoshop das Bild losschickt zum Bildschirm und sagt, hier, zeig mal an, und zwischen dem Bildschirm steht immer dieses Farbprofil. Und dieses Farbprofil ist ein Übersetzer. Dieses Farbprofil sieht dann, oh, da bei dem Blauton, da muss ich aber jetzt ein bisschen Grün rausnehmen. Und dann wird das so auf dem Bildschirm dargestellt. Also so, dass es auf dem Bildschirm dann halt richtig aussieht. So funktionieren die Sachen. Und das ist jetzt nicht nur der Fall beim Monitor, wobei der Monitor natürlich, das sind immer so diese Schnittstellen nach außen. Der Monitor ist die Schnittstelle zu unseren Augen.
Ja.
Und
das stimmt, also habe ich es auch noch nie. Ja.
Und da können halt, wie gesagt, in der Hardware können Farbverfälschungen sein. Schon bei der Kamera. Die Kamera ist die Schnittstelle zum Bild. Und die Kamera nimmt ja auch irgendwie Farben auf und schickt die nachher in den Rechner rein. Selbst da kannst du profilieren. Selbst da kannst du sagen, ich mache jetzt mal ein Testbild. Da gibt's so von Color Checker und solche Geschichten so Farbtäfelchen, wo dann so lauter Farbfelder sind. Fotografierst du mit, hast eine Software, die dann diese Farbtafel analysiert und dann auch merkt, oh, die Kamera macht aber bei den Grüntönen ein bisschen zu viel Gelb mit rein. Und dann baut sie dir genau so ein Profil. Das wird dann quasi beim Importieren wird dann quasi dieses Bild da durchgeschickt.
Ist das was du einmal einstellst und dann funktioniert es immer? Oder ist das was, wo du dich drin verlieren wirst, weil du es für jedes Foto separat machen musst?
Das nicht, aber für jede Lichtsituation im Idealfall. Das ist das Ding. Ne? Also ja, du kannst es auch generell für die Kamera machen. Ich sag jetzt auch nicht, mach das, weil ich mach's nämlich auch nicht. Ich habe so Zeug und es ist mir alles viel zu umständlich. Und ich mache das ganz selten mal, wenn ich Produktfotografie mache, wo es tatsächlich darauf ankommt, dass die Farben 100% stimmen, dann mache ich das aber. Ja gut,
aber das ist dann auch, das rubriziert dann auch unter Arbeit und da wendet man halt was auf, weil es hinterher auch ein Honorar gibt.
Nicht? Genau. Ja. Also die Leute, die gerne daddeln und sich gerne in der Technik verlieren, die werden sich damit dann auch wohlfühlen. Aber so generell, nein, müsst ihr nicht tun. Ist nicht notwendig, aber es ist halt eine dieser Schnittstellen, wo man was tun kann. Und bei der Ausgabe auf einen Drucker, stellen wir mal vor, wir haben jetzt hier einen Drucker neben dem Rechner sitzen, kommen wieder Profile zum Einsatz. Jetzt hat der Drucker ja gewisse Eigenschaften. Wenn der Rechner dem Drucker sagt, piesel mal einen halben Milliliter Gelb aufs Papier und ein bisschen Rot dazu, misch das mal. Ja, dann macht der Drucker das, aber der Drucker ist halt auch an der Stelle wieder ein analoges Ding. Und da können wieder Toleranzen drin sein. Und dann hat der Drucker vielleicht ein bisschen zu viel Gelb oder ein bisschen zu viel Grün oder, ne, es kann irgendwie halt nicht ganz balanciert sein. Und deshalb gibt es an der Stelle dann auch Profile, wo das Zeug bei der Ausgabe durchgeschickt wird. Das heißt, der Rechner sagt dem Drucker, hier, so und so viel Tröpfchen Gelb und so viel Tröpfchen Blau. Und dann sagt das Profil, ich nehme beim Blau ein bisschen weg, weil ich weiß ja, dass der Drucker da ein bisschen viel macht. Und dann kommt hinten wieder was raus, was eher dem entspricht, was du erwartest. Dieses ganze Ding mit diesen Schnittstellen zwischen der Außenwelt und dem Rechner und diesen Profilen, das ist das, was man Farbmanagement nennt.
Das höre ich gerade zum ersten Mal, aber okay.
Google das nicht, sonst bist du erstmal weg.
Okay.
Also Farbmanagement wird immer so ein bisschen als Voodoo wahrgenommen, weil es halt tatsächlich
wie Magie wirkt.
Es wirkt so ein bisschen wie Magie und wenn du es 120% genau hinbekommen willst, dann wirst du nicht umhinkommen, dich mit dem Thema Farbmanagement zu beschäftigen. Und das ist auch so ein Thema, das machst du nicht mal an einem Nachmittag, da musst du dich mal eine Woche reinknien und probieren und testen und was ausdrucken und sagen, oh scheiße, schon wieder Bogenpapier verbaselt, weil ich habe was falsch eingestellt und so weiter. Und dann ist auf Windows und auf Mac sind bei den Druckertreibern alles irgendwie anders. Also das ist tatsächlich so ein bisschen eine Wissenschaft, aber es ist halt so für das 120-prozentige ist es tatsächlich notwendig, dass du dich damit beschäftigst, aber dann kriegst du auch tatsächlich die besten Ergebnisse. Das ist dann das Zeug, wo ich, wenn ich selber sage, puh, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel, wo ich dann zum Dienstleister gehe und sage, du bist doch der Profi.
Mach mal schick.
Mach mal schick und mach das mal so groß, dass ich es in meinen großen Rahmen reinpacken kann. Ja. Und druck mir das mal bitte auf Papier XY. Dafür gibt's dann wieder Profile für ne, Hochglanz oder Matt. Oder ich meine Hochglanz oder Matt, das kennt noch jeder.
Ja, ich habe immer Matt genommen.
Ja, es gibt
wegen
aber...
Wegen der Fingerpatscher, die waren dann immer weg.
Dafür hast du dann bei Matt, hast du dafür dann keine tiefen Schwärzen.
Aha. Mhm. Damals war ich noch doof. Also ja.
Ich auch. Ich, ja.
Damals war ich noch doofer. So.
Ja, ja. Aber es gibt ja auch, außer Hochglanz und Matt gibt es ja noch irgendwie 138 Millionen andere Papiere. Mhm. Es gibt baumwollbasierte Papiere, die dann andere Geschichten machen. Es gibt
Gibt es irgendwie ein ideales Papier für Feld, Wald und Wiesen Hobby nebenbei Fotografen wie unser eins, also wie mich?
Also wenn ich mir hier über Apple Fotos irgendwas schicken lasse, ja. Dann nehme ich Hochglanz, weil dann die Kontraste am besten sind, weil dann, ich meine, die haben dann eh nur irgendwie ein, zwei Optionen, aber an der Stelle sind mir die Spiegelungen egal, Fingerabdrücke sind da ehrlich gesagt auch kein großes Thema und die Kontraste sind einfach am stärksten, weil durch den Hochglanz, wenn du matt machst, dann hast du ja eine raue Oberfläche unter dem Mikroskop. So funktioniert matt, die ist dann eben nicht glatt. Mhm. Und diese raue Oberfläche, die reflektiert halt auch viel Umgebungslicht auf dich zurück. Und wenn das in schwarzen Bereichen auf dem Bild ist, dann siehst du halt da an der Stelle diffuses Umgebungslicht reflektiert. Verstehe. Und das nimmt dir dann dein, das hebt dir den Schwarzpunkt an.
Ja.
Und beim Hochglanz kann es zwar schon sein, dass du irgendwie dann blöderweise dein weißes T-Shirt sich gerade spiegelt im Bild, aber dann drehst du das ein bisschen und hast den besten Kontrast. Das ist auch mit der Grund, warum Apple sich irgendwann mal dafür entschieden hat, auf ihren Laptops nur noch Hochglanzbildschirme anzubieten. Aha. Wegen den Kontrasten, weil das brillant darüber kommt.
Stimmt, aber diese Spiegelungen sind häufig sehr, auch, sehr nervtötend. Ja. Ja.
Wobei, da gibt es jetzt Kompromisse. Also mein dicker iMac hier, der hat ja so ein entspiegeltes Display. Das heißt, du hast ein Hochglanzdisplay mit so einer Entspiegelung drauf. Das ist so ähnlich wie bei der Brille.
Ja.
Dass halt die Reflexionen gemildert werden und trotzdem diese Kontraste noch passen. Also das ist ein guter Kompromiss, finde ich.
Aber kostet dann halt auch wieder Geld, ne?
Das ist richtig, ja. Das ist halt, ja. Gut, aber du hast halt eben irgendwie x Papiere, Leinwand, wir haben mal so einen Spaß gemacht vor einigen Jahren und haben mal versucht mit so einem Drucker auf Ceva, Wisch und Weg zu drucken. Guck, erzähl. Ja, ne, du wirst dir das lachen. Kommen wir gleich dazu, lass okay. mir den Gedanken noch zu Ende bringen. Ja. Du hast quasi erstmal, also eigentlich sind es sogar zwei Profile, wenn du druckst. Das passiert alles erstmal unter der Haube, musst du nichts dafür tun. Du druckst auf deinen 80-Euro Drucker vom Mediamarkt und stellst am Drucker ein, welches Papier du benutzt. Im Idealfall hast du dir, was weiß ich, einen Drucker von Canon geholt und kaufst dir auch gleich das Papier von Canon dazu. Das hat den Vorteil. Das hat den Nachteil, dass es wahrscheinlich ein bisschen teurer ist. Anstatt irgendwie so ein Papier von Herma oder sonst was zu nehmen.
Ja.
Oder von, wie heißen sie?
Weiß Dingens nicht.
Zweckform oder so. Egal, also
stimmt, irgendwie ist alles, ja, Zweckform ist, von Zweckform ist irgendwie alles.
Ja, also ja, es gibt natürlich dann auch, oder No-Name-Papiere, Fotopapiere. Der Vorteil, wenn du das Papier nimmst, was vom gleichen Hersteller kommt, ist, du kannst in dem Druckertreiber einfach einstellen, hier, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber Canon Ultra Gloss 5 oder so, ja. Keine Ahnung. Und dann, was der dann unter der Haube macht im Druckertreiber, ist, der passt dann das Profil, was er hat. Der hat nämlich also einmal ein Druckerprofil und dann hat er noch ein Medienprofil, also ein Papierprofil. Mhm. Und dann passt der alles, was du brauchst, quasi unter der Haube an auf dieses Papier. Das heißt, er weiß genau, weil die haben da Forschungslabors, die wissen genau, wenn Moment, der Drucker...
Erkennt der Drucker, dass sein Papier drin ist?
Das gibt's zum Teil, dass die da so einen Barcode hinten drauf haben, also einen kleinen Barcode-Laser, das machen manche. Bei manchen musst du es eben im Druckertreiber sagen. Ich verwende Canon Ultra Hyper Gloss 35, keine Ahnung. Und dann stellt er aber unter der Haube eben ein, jetzt stelle ich mich so ein, dass für dieses Papier nachher die Farben stimmen und die Menge Tinte und so weiter. weil ein Hochglanzpapier braucht dann zum Beispiel weniger Tinte als ein mattes Papier, was mehr aufsaugt, zum Beispiel. Mhm. So, also das mit diesen Profilen, das machst du quasi so implizit. Das machst du durch eine abstrahierte Auswahl oben in irgendeinem Druckertreiber-Interface. Und das ist auch in der Regel gut genug. Ist auch schön gut. Mhm. Aber jetzt kommt der Geek, der Mensch mit den, oder in der Regel der Mann mit den vielen Spielzeugen und sagt, ich will, dass es aber wirklich 150% machen oder ich will es für die Galerie machen. Mhm. Und jetzt hast du Möglichkeiten zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Canon-Drucker, ich habe mir jetzt ein Papier gekauft, ein spezielles Papier von Hahnemühle, die ist ein großer Papierhersteller, das ist ein spezielles Papier mit 40% Baumwollanteil und hast du nicht gesehen. Aber das kennt mein Druckertreiber natürlich nicht. Mhm. Das weiß der nicht. Und dann kannst du zu Hahnemühle auf die Website gehen und sagen, such mal, find mir mal ein passendes Profil für das Papier für meinen Drucker. Und wenn du Glück hast, und das ist bei den besseren Druckern dann so, dann haben die eine ganze Liste von Profilen, kannst du runterladen, kannst sie dann in deinen Druckertreiber reinwerfen und sagen, so, und jetzt passt mir das mal für Hahnemühle, Fotorack, blablub an.
Das klingt nach sehr viel Aufwand, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich finde online bestellen und sagen, hier, mach mal so, finde ich,
glaube ich. Deshalb habe ich es am Anfang gesagt. Moment.
Das heißt, das war die TLDL-Stelle, die Too Long Didn't Listen.
Genau, weil die Leute bei dem Thema vielleicht eh schon alle abgeschaltet haben. Moment, lass uns auf die Spitze treiben. Ich bin ja noch gar nicht fertig.
Genau. Jetzt gibt's was zu gewinnen. Ja, jetzt, wo alle abgeschaltet haben, jetzt verlosen wir was, irgendwas.
Nee.
Okay, dann
nicht. Eine leere Filmdose. 35 Millimeter habe ich gerade hier. Es geht, du kannst den Aufwand nämlich noch höher treiben. Jetzt wird's spannend. Stell dir vor, du willst auf CEWA Vision wegdrucken. Die Chancen, dass du bei der Firma CEWA auf der Webseite ein Druckerprofil für CEWA Wisch und Weg findest, für deinen Canon irgendwas, die sind sehr gering. Das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Also, was tust du? Du bastelst dir dein Profil halt selber.
Ja.
Ja, ne, leichter gesagt als getan.
Genau.
Beim Bildschirmprofilieren ist es so, da hast du eben diese Software mit den Farben und das Stück Hardware, was du dann vorne auf dem Bildschirm kleben hast, und dann wird da dieses ICC-Profil generiert. Bei der Kamera kannst du, wenn du möchtest und genügend einen an der Waffel hast, kannst du auch selber dir so ein Profil erstellen mit so einem Color-Checker oder wie sie auch alle heißen, mit so einem Farbtäfelchen. Und im Prinzip kannst du beim Druck genau das Gleiche tun. Du kannst auf dem Drucker ein Farbtäfelchen ausdrucken,
ja,
sprich lauter Farbfelder. Da gibt's dann auch Software dafür und Hardware. Ne? Da geht's wieder ins Geld. Und diese Hardware ist dann ein Kolorimeter und das liest dann einfach die einzelnen Punkte auf diesem ausgedruckten Farbtäfelchen ab und sagt, genau, macht genau das Gleiche. Schaut sich den blauen Patch an und sagt, der hat ein bisschen viel Grün, da muss ich gegenkorrigieren, und dann schreibt er das so ins Profil rein. Und dann hast du nachher ein ICC-Profil für diese Kombination Drucker und Farbe, Drucker und Papier und Tinte. Also No-Name-Tinten reagieren dann auch wieder anders.
Was, ne? Für Tinte hast du eigentlich genommen, um auf das saugt doch alles auf.
Also ja, jetzt lass uns das mit dem Profil fertig machen.
Jawohl.
Merk dir die Frage, die ist nämlich super. Also du hast quasi dann Profile, die du selbst erstellt hast, brauchst dann aber auch entsprechende Hardware dafür, so ein Gerät, mit dem du so Papier durchmessen kannst, so Kolorimeter, dass das tatsächlich dann so Reflektivmessungen machen kann. Kostet dann schon mal einige 100 €. Mhm. Also ich habe hier das ist auch schon älter, paar Jahre alt, den Color Monkey zum Beispiel. Der kann solche Druckprofile erstellen. Habe ich aber bisher selten gemacht, weil die Download-Profile in der Regel gut genug sind. Mhm. So. Ja, wie macht man das? Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Tinten beim Drucken. Es gibt die gelösten Tinten. Da wird also Farbe tatsächlich aufgelöst. So wie du es von deinem Füller kennst. Da ist halt buntes Wasser drin.
Ja.
Und es gibt Pigmenttinten. Das sind Tinten, wo in einer Suspension kleine Farbpigmente quasi schweben in dieser Lösungsmittelgeschichte. Mhm. Und diese Pigmente drucken, also die gelösten Tinten drucken quasi, da saugt sich das ins Papier rein und dann, ja, hast du halt dein Bild. Ja. Und diese Pigmente, die legen sich oben drauf. Das ist so wie,
wenn das heißt, die Pigmente fransen nicht so aus. Wenn
das ist genau der Punkt. Bei diesen gelösten Tinten, stell dir mal so ein normales Blatt Kopierpapier vor, wenn du da einen Tintentropfen drauf fallen lässt, deinem Füller.
Der fetzt,
Der fetzt nicht nur, sondern der zieht dann ins Papier ein und da sind Papierfasern. Das heißt, der wandert entlang der Papierfasern nach außen und dann schaust du das mal in klein an, im Mikroskop und unter der Lupe und dann siehst du, dass das am Rand eben so ausfasert, ausfranst. Und das ist ganz blöd natürlich, wenn du so kleinen Text drucken möchtest und so. Und da unterscheiden sich dann auch teilweise die Papiere. Manche besseren Druckerpapiere, so für deinen Büroalltag, die haben dann tatsächlich noch eine Beschichtung obendrauf, dass die dann so gemacht ist, dass sie quasi eben nicht so ausfranst, sondern dass sie möglichst schnell die Tinte festhält. Das ist so ein bisschen wie Katzenstreu, ne? Dass das dann nicht irgendwie losläuft, sondern erstmal so flop und dann gleich so eingefangen wird. Da gibt's Papiere, die oben irgendwelche Polymerschichten haben, wo dann die Tinte quasi durch die Polymerschicht ins Papier unten drunter geht und hinterher ist es versiegelt und dann kannst du es da drauf regnen und da passiert nichts mehr damit.
Aber das ist dann richtig teuer vermutlich, ne?
Nee, das sind sogar viele dieser ganz normalen Billig-Hochglanzpapiere funktionieren mittlerweile so. Dann sind die hinterher fingerabdruckfest und so.
Da habe ich ja auch wieder einen Trend verpasst.
Ja, du druckst halt nicht, ne?
Ja, ich druck halt nicht.
Und diese Pigment...
Holgi druckt nicht.
Genau, das ist ein guter Titel. Diese Pigmenttinten sind also quasi so die Kür. Mhm. Und die sind auch in der Regel, oder nicht in der Regel, die sind auch deutlich besser, was die Langzeithaltbarkeit angeht. Dafür sind sie technisch schwieriger zu handhaben, weil du musst ja so eine Suspension quasi, die Teilchen müssen schweben. Wenn du Drucker lange nicht benutzt, dann setzen die sich irgendwann ab und dann hast du einen Klumpen. Und dann ist die Druckerpatrone, wird der Drucker verstopft. Also wird damit elektrostatischen Verfahren gearbeitet und bei manchen Druckern das sind so Sachen, die Drucker solltest du einfach benutzen. Mhm. Also nicht so ein halbes Jahr stehen lassen und dann mal wieder drucken.
Das ist noch ein Grund, das eher über so ein Online-Dings zu machen.
Genau. Ja. Eigentlich liefere ich gerade nur Gründe, die dagegen sprechen. Diese Pigmenttinten, aber das ist interessant, weil da gibt's Untersuchungen und zwar zu Standzeiten. Also wie lange kann ich den Ausdruck an die Wand hängen, im Zimmer, jetzt nicht bei praller Sonne, aber so im Zimmer, bis der anfängt, irgendwie Alterungserscheinungen zu zeigen. Also bis da die Farben wegfaden. Mhm. Das kennst du bei so alten Bildern aus deiner Kindheit, den Schuhkarton unterm Bett. Und dann,
die werden gelblich.
Manche werden gelblich. Das kommt immer darauf an, welcher Farbstoff zuerst altert.
Ah!
Es gibt, da gibt's genauso, also CMYK, das ist Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Mhm. Das ist so das übliche Mischding, was da passiert. Und da hast du dann zwei Feinde, oder das Papier oder der Druck hat zwei große Feinde. Der eine Feind ist das UV-Licht, also UV-Strahlung, Sonne und so. Und der zweite Feind ist Ozon. Mhm. Das sind die großen bösen Feinde, die zu Alterung führen von so Bildern. Das ist der Grund, warum Bilder in einem Karton, in einer Schublade, in einem Album lange nicht so schnell altern wie die irgendwo draußen hängen.
Weil die also nur das Ozon abkriegen und nicht das Licht.
Weil die auch da sogar wenig Ozon abkriegen. Da ist ja wenig Luftaustausch dann in den Dingern. Und Ozon, ja, kennen wir ja, Ozonwarnung und so. Also wir haben einfach ein gewisses Maß an Ozon in der Luft, je nach Wetter.
Wenn es zu viel wird, wird es halt fies.
Und für Bilder ist es fies. Und dann gibt's eben auch so Institute, die messen alle möglichen Drucker und Papiere durch und haben dann so, da gibt's dann irgendwie eine Definition, Galeriebedingungen, das ist dann nicht im direkten Licht und bei maximal so viel Helligkeit und üblicherweise in Innenräumen, wenn es nicht gerade direkt am Fenster ist, bist du da in dem Bereich von so Galeriebedingungen so ungefähr. Mhm. Und da gibt's also dann so Messgeschichten und da wird gemessen mit Xenon-Lichtkammern, also wird viel UV-Licht auf die Bilder losgelassen, werden die quasi künstlich gealtert.
Ja.
Und zwar sehr schnell. Und Ozonkammern,
weißt du, wie schnell? Also so eine Stunde entspricht wie viel Jahren oder sowas?
Oh, das kommt ganz drauf an. Da haben die Firmen, die Drucker herstellen, haben da eigene Kammern. Ich habe mir sowas mal besichtigt bei HP in San Diego. Und die haben da ihre eigenen Dinge und machen ihre eigenen Messungen natürlich. Messen auch die Sachen der Konkurrenz durch. Messen auch überprüfen auch, wie schnell die was die Billigtinten machen. ne, die Third Parties oder die Billigpapiere. Und das sind teilweise dramatische Unterschiede. Und also, ne, das sind, die sind teuer, die Tinten vom Hersteller, ich weiß. Und ja, ich habe auch schon hier irgendwie Nachfülltinte vom Discounter an der Ecke geholt. Aha. Aber wenn ich ein Bild an die Wand hängen möchte, dann mache ich das mit Originaltinte, weil die Alterung ist teilweise dramatisch. Die sind also teilweise bei normalen Bedingungen nach 2 Wochen und dann ist fast das ganze Bild schon weg. Habe ich alles schon erlebt. Die altern das. Ich glaube, das sind so Tests, die so ein paar Wochen gehen und rechnen das dann irgendwie hoch. Mhm. Und das ist spannend. Also wenn du ein normales ausbelichtetes Foto, so wie wir es früher in unserer Kindheit noch von der Drogerie abgeholt haben. Wenn du das mal anschaust, dann hat das so Standzeiten von 40, 50 Jahren. Ja. Aber du merkst ja heute schon, dass die Bilder von vor 30, 40 Jahren heute schon so schön vor sich hin bleichen.
Ja.
Und wie du sagst, ne, gelbstichig. Und
ja, vor allen Dingen die bei meinen Eltern so an der Wand hängen, so Kinderfotos von mir.
Genau, aber selbst die im Album, die altern halt langsam, weil diese Farbstoffe auch, die altern halt.
Ja.
So. Das ist bei den Drucken mit gelöster Tinte auch ähnlich. Die sind jetzt auch nicht wirklich so extrem stabil, aber es gibt mittlerweile tatsächlich so von unabhängigen Instituten bestätigt, dass so mancher Pigmentdruck, wenn er mit dem richtigen Papier und der richtigen Tinte gemacht wird und archivsicher, also ohne säurehaltige Papiere und so weiter, gelagert wird, bei Galeriebedingungen 150, 200 Jahre Standzeit hat.
Ah ja.
Das ist schon mal richtig eine Hausnummer. Also diese Digitaldrucke, diese Tintendrucke, die können richtig was.
Mhm.
Und das ist schön, weil da musst du dir dann echt keine Sorgen machen. Da kannst du Bilder noch weg. Kannst du Bilder noch vererben und ist trotzdem noch okay.
Oder dich darüber freuen, dass sie irgendwann auf dem Flohmarkt von irgendwem gekauft und noch angeguckt werden können.
Genau. Ja, also und das war eben genau dieses Ding, was wir dann bei diesem Test gemacht haben mit diesem Zewa-Wisch und weg. Erstens war die Frage, da haben wir einen speziellen Drucker getestet, ob der Drucker tatsächlich mit so einem dicken Medium klarkommt, weil normalerweise schiebst du dünnes Papier rein.
Ja.
Und dieser Druckkopf, der muss auch so ganz knapp über dem Papier sich bewegen, weil da wird ja Tinte quasi, da sind so kleine Piezo-Elemente drin, so Röhrchen, wo dann die Tinte drin sitzt und hinten ist dann so ein kleines Heizkörperchen drin, wie ein Widerstand. Und der wird dann so mit einem kleinen Stromstoß heiß gemacht und dann bildet sich da eine, so wie wenn du Wasser kochst, es bildet sich eine Blase, eine Dampfblase und die drückt vorne ein kleines Tintentröpfchen raus.
Ja.
So funktionieren die meisten Inkjets. Das heißt, es ist ein Sprühnebel an Papier und je näher an Tintentröpfchen, die sich dann auch teilweise in der Luft treffen und dann gemischt auf dem Papier landen. Das ist völlig verrückt, was da abgeht. Und die dürfen halt, wenn die weiter weg vom Papier sind, dann hast du halt wieder das Problem, dass es sich zu weit verteilt. Ne? Ja. Dann kennst du Sprühdose Haarspraydose direkt ins Auge, du, das ist voll super, aber so aus 20 Zentimeter Entfernung, dann kommt da fast nichts mehr an.
Stimmt. Haarspraydose ins Auge ist voll super. Ist auch.
Ich liefere dir heute Sendungstitel, du.
Ja. Das ist schrecklich. Ich schreibe das mal in die Shownotes. Haarspray.
Genau. Und das war tatsächlich dann die Frage, schafft er das? Also so knapp über dem Papier sich über dem Zewa sich zu bewegen, dass er nicht hängen bleibt und dass dann trotzdem noch was ankommt. Und das waren Pigmenttinten, die wir getestet haben, und die sind tatsächlich dann eben oben auf den Fasern draufgelegen. Also es war ein relativ scharfes Bild. Es kam relativ kontrastlos raus, weil das Zewa halt irgendwie tierisch viel Licht reflektiert, aber es war durchaus völlig sichtbar und brauchbar und war mal lustig.
Mhm.
Also das geht. So, also wer das tatsächlich irgendwie tun will, jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir so die höchste Stufe haben wir jetzt. Puh. Ist jetzt rum.
Ja, dann geht's jetzt ab. Jetzt geht's bergab.
Nö, das war's so im Prinzip. Also nur mal um's zusammenzufassen, wen das alles abgeschreckt hat, der hat vielleicht jetzt ein bisschen was dazugelernt. Und ich glaube, generell will ich einfach nur sagen, nehmt es nicht 200-prozentig, wenn ihr es nicht müsst.
Mhm.
Weil wichtiger ist erstmal überhaupt Fotos, um sich zu scharen, an die Wand zu kleben. Es gibt so ein paar Möglichkeiten. Also das Tesa-Röllchen, lass uns da noch kurz drauf eingehen. Das Tesa-Röllchen hinten dran an die Wand ist super.
Ja.
Du kriegst bei Ikea und Co. kriegst du billige Bilderrahmen. Die kommen meistens schon mit so einem Passepartout.
Ja, wahrscheinlich bist du sogar besser dran, wenn du es mit so einem Tesa-Röllchen oder mit diesen Pritt-Kaugummi-Dingern, also gibt's ja so extra Kaugummi-artige Teile, womit du so Poster und sowas an die Wand machen kannst.
Tesa-Poster-Strips.
So heißen die, genau. Da bist du besser dran, wenn du dir einfach von deinem Lieblingsfoto einen neuen Abzug bestellst für 17 Cent. Wenn das alte angefangen hat, sich zu wölben oder hässlich zu werden oder so, dann, ja, bevor du jetzt irgendwie Rahmen kaufst und weil die
Kosten wobei das natürlich es hat halt so einen gewissen Charme, ne? So ein nacktes Foto an der Wand ist nicht jedermanns Sache.
Ja.
So eine zweite Möglichkeit, die ich ganz hübsch finde, sind diese Foamboards. Das gibt diese Schaumplatten, das ist so ein Polystyrolschaum, der, also so dünn, so einen halben Zentimeter, 3, 4, 5 Millimeter dick, gibt's auch in 10 Millimeter, der auf beiden Seiten so eine Papierschicht hat, ist damit recht stabil, ne?
Ach, Depafit.
Also ich kenne die als Kappa-Platten, Kappa-Fix zum Beispiel.
Ich kenne die als Depafit-Platten, ja.
Okay, und die kannst du dir mit so einem Cuttermesser einfach zurechtschneiden.
Genau.
Kaufst dir so eine Matte zum drunterlegen und legst einen Karton drunter und dann schneidest die schön zurecht entlang von so einem Alu-Lineal oder sowas.
Damit habe ich früher mal meine Bürowände gepflastert.
Genau, und dann kannst du dir entweder nimmst einen Sprühkleber und machst dann da Kleber drauf und ziehst dann deine Bilder da drauf auf. Also aufziehen heißt einfach aufkleben in dem Fall. Mhm. Und dann hast du plötzlich so eine Platte, da hat es ein bisschen Tiefe. Und dann geht das Bild natürlich auch bis zum Rand, also ist kein Rahmen, aber gibt dem eine gewisse Stabilität und dann klebst du das mit irgendwie so einem Kaugummi an die Wand. Oder was ich schon gemacht habe, ist, ich habe dann hinten in diese Platte durch das eine, in der Mitte ein Loch gemacht, was dann halt nur durch das eine Papierding durchgeht und dann so ein Nagel in die Wand, der halt eben nur so ein paar Millimeter raussteht und dann kannst du es genau da drauf hängen und dann sitzt das Spack an der Wand und ist gut. Die gibt's übrigens auch in Selbstkleben, da sind sie ein bisschen teurer, ne? Ach. Hast du so Abziehfolie und dann brauchst du noch dein Bild draufpacken.
Ja, sowas hatte ich nicht. Ich habe die einfach, weiß ich gar nicht, ich glaube, sogar doppelt seit dem Klebeband. Das waren ja immer irgendwie.
Ein Freund von mir in San Francisco hat das gemacht in seinem Haus. Der hat sich auch so Platten geholt und hat dann immer seine Bilder da drauf aufgezogen, hat dann auf der Rückseite und hat sich dann so Klettpunkte gekauft. Seiten, so selbstklebende Klettpunkte. Und hat im ganzen Haus, hat der dann so Klettpunkte an der Wand verteilt.
Ja.
Der hat dann so rangenagelt irgendwie. Und auf die Rückseite dann eben ein Klettgegenstück. Ja. Dann kannst du Bilder einfach mal so umsortieren, ratsch ab und wieder an die Wand und fertig. Andere Geschichte, die ich auch ziemlich cool finde und was ich wahrscheinlich demnächst hier mal tun werde, ist sich eine magnetische Wand bauen.
Mit einer magnetischen Tapete.
Nee, nicht mal. Total einfach.
Es gibt eine magnetische Farbe sogar, ne?
Aber die ist teuer. Kannst du selber machen. Ist total simpel. Und zwar suchst du mal irgendwie beim großen Versandhändler deiner Wahl nach Eisenspänen.
Ganz Alpina genau. Weiß und Eisenspäne, stimmt.
Alpina Weiß und Eisenspäne. Nimmst ein paar Hände Eisenspäne rein, dann hast du eine magnetische Farbe. Die pinselst du mal schön dick auf deine Wand. Und dann sieht man das nicht. Und dann musst du so kleine Neodym-Magnete nehmen.
Ja. Die kriegst du ja auch von 5er, 100 Stück irgendwie mittlerweile,
super, diese kleinen supermagnete.de.
Genau,
zum Beispiel. Ja, da habe ich auch schon mal bestellt.
Ich auch.
Wir haben hier im Kühlschrank nur noch diese kleinen, so kleine runde Zylinder. Nicht die kurzen nehmen, die bisschen längeren, die kann man nämlich besser anpacken.
Stimmt. Ich hab kleine Würfel mit so einmal ein oder zweimal 2 Millimeter Kantenlänge. Da werde ich immer wahnsinnig von, wenn ich die anfassen muss.
Ja. Genau, weil also lieber die längeren Stäbchen. Den Fehler macht man wahrscheinlich einmal. So
genau. Jeder. Aber jetzt habe ich so viele davon.
Bei denen kannst du sogar magnetische Farbe kaufen, aber das ist ein Quadratmeter für 20 Euro.
Ja,
wobei, das machst du lieber selber.
Ja.
Das kriegst du billiger hin. Und ja, dann hast du deine Pinnwand quasi und das sieht keiner, dass das magnetisch ist, aber du kannst diese Magnetchen da dranhängen und dann hast du Bilder. Naja, und die Kür ist dann tatsächlich, du willst ja vielleicht nicht immer deine Bilder im gleichen Seitenverhältnis ausdrucken, wie deine Kamera das hergibt. Manchmal hast du ja mal so ein Panorama-Crop oder sowas.
Genau.
Oder was Quadratisches. Und da kriegst du dann so Standard-Passepartouts nicht dafür, die da passen, wenn du das Rahmen willst. Was machst du? Musst dir irgendwo ein Passepartout schneiden lassen. Und das kann man auch selber machen. Da gibt's dann so Sets dafür. Aber da habe ich gefunden, wo es relativ günstig geht und sehr gut ist, beim Hornbach Baumarkt. Mhm. Die haben eine Bilderabteilung, wo es Bilderrahmen gibt, mhm, und die schneiden für dich Passepartouts. Du gehst da hin und sagst, ich habe hier einen Rahmen mit Außenmaß XY und das Bild soll das Maß haben, also das soll das Passepartout nachher freilassen. Und dann hast du 50 verschiedene Passepartout-Farben zur Auswahl.
Naja.
Und dann sagst du, mach mal. Und
machen die das instant oder muss man das bestellen?
Bisher war es meistens so, dass sie, dass ich es ihnen gesagt habe, eine Stunde später konnte ich es abholen.
Ja, das ist ja instant. Ja, okay.
Oder
ja,
einen Tag oder einen Tag später oder so, wenn sie zu viel zu tun haben. Aber diese Dienstleistung kriegst du auch. Und natürlich auch bei dem größten, die größte Kette in Deutschland, wo solche so einen Künstlerbedarf gibt, ist Bösner.
Nie gehört.
Boesner.
Gibt's den bundesweit oder ist das irgendwie so ein
gibt's bei euch? Überall.
Ah ja, hab ich noch nie gesehen.
Gibt's. Die sind, ich weiß nicht, die sind so ein bisschen unabhängig voneinander, aber Berlin gibt's, glaube ich, zwei. Mhm. In Hannover gibt's einen. Im Süden bei Sindelfingen gibt's einen. Ja,
sonst haben wir in Berlin auch Modulor. Da gibt's.
Modulor ist noch mal sowas. Modulor. Modulor und, Moment, wie hießen denn die anderen? War das Formulor? Ja, Formulor, mhm, ist ein Ableger von Modulor, glaube ich. Da kannst du aus Materialien aussuchen, genau, und dir Formen schneiden lassen.
Ach, auch geil.
Mhm. Also wenn du mal einen großen Schriftzug an der Wand haben willst, ja, aus grünem Acrylglas, dann kannst du dir den da schneiden lassen.
Ich wollte schon immer einen großen Schriftzug aus grünem Acrylglas
anwenden. Deshalb habe ich es gesagt.
Das sind, ne, aber so vom Rand her beleuchtet. Weißt du, das ist,
Also Modulor kriegst du das Zeug, Bösner kriegst du das Zeug. Wie gesagt, Hornbach ist für einen Baumarkt tatsächlich interessant, dass die das tun. Aber
ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren zu dieser Sendung stehen wird. Welchen Drucker kann man sich denn jetzt kaufen? Kannst du guten Gewissens Produktempfehlungen geben oder zumindest Parameterempfehlungen? Also sagen, achte darauf, dass der Drucker kann?
Also erstmal ist die Frage, wie groß soll das Ding drucken? So, wenn du so in den Mediamarkt gehst dann oder zum Saturn, dann kriegst du halt in der Regel so diese bürotauglichen Allzweckwaffen.
Maximal A4 halt.
Ja. A4, ne? Ja. Das ist so das Übliche. A3 ist so das Format, wo es bei mir dann anfängt. Weil, ne, A3 ist einfach hübscher, beziehungsweise sogar geiler, A3. Ja. A3 Plus sogar, das ist so nochmal so ein Zwischenformat, was nochmal auf jeder Seite irgendwie ein paar Zentimeter größer ist. Und dann brauchst du halt auch einen Drucker, der das kann und dann möglichst auch randlos drucken kann.
Ja.
Wobei, du, wenn ich einen Workshop mache, ich mache jetzt demnächst wieder unseren Klostergeister-Workshop mit Happy Shooting, da haben wir immer so ein paar kleine Postkartendrucker dabei. Selfie, S-E-L-P-H-Y von Canon. Das sind Drucker, die drucken nicht mit Tinte, sondern die drucken Thermotransferdruck. Mhm. Das ist, da wird quasi von so einer Folie wird quasi so mit Hitze aufs Papier was durchgeschickt.
In Farbe?
In Farbe. Drei Farben hintereinander. Das Papier wandert da quasi dreimal durch.
Ja.
Das ist eine fixe Größe, das ist so wie eine Postkarte. Und dann kaufst du, da kostet das Bild dann auch irgendwie 25, 30 Cent.
Geht ja auch noch.
Aber du hast halt sofort das Bild in der Hand. Und dann kannst du da Speicherkarte oder per USB deine Kamera dranhängen und sagst, druck mal das. Und das, bei dir ist was runtergefallen.
Bei mir ist was runtergefallen. Und ich wüsste echt gerne was.
Wirst du gleich rausfinden. Und wir machen das auf dem Workshop, verrückt, damit die Leute tatsächlich das Bild in der Hand halten können. Und haben dann in der Regel so eine Batterie von so 2, 3 Druckern auf dem Tisch stehen, ja, und eine Pinnwand. Also das ist ein 4-tägiger Workshop, da geht's richtig ab. Und da haben dann 2 so große Pinnwände mit Nadeln und die Leute drucken dann, haben diese Bilder und während der 4 Tage wächst dann die Bildermenge auf der Wand und die Projekte, super, werden ausgedruckt. Und da kaufe ich mir halt irgendwie so 3, 4 180er Packs. Das kostet mich dann halt ein Huni oder so.
Achso, das sind diese, ich gucke mir das gerade im Netz an, das sind so die Kartuschen, die da verkauft werden. Das ist halt, das ist dann die komplette Einheit sozusagen,
wo du kaufst
Papier und Farbe und allen Pipapo drin ist.
Ja, da ist dann in diesem Karton ist dann eben die Kartusche drin, also sprich das mit den Farbfolien und die richtige Menge Papier, die du damit bedrucken kannst. Da bleibt also hinterher auch nichts übrig, ne? Mhm. Da bleibt nichts übrig. Und ja, es ist mit diesen Kartuschen ein bisschen müllintensiv ist es, aber es ist halt, du hast halt sofort dieses Ding in der Hand, ja, und schön, das ist für so eine Situation. Und
Das ist auch super für, ich finde das gerade total super, so ein Ding, wenn du für Partys, dass du sagst, hier, das Ding ist, das kann WLAN, jeder kann sich andocken.
Genau. Ja?
Jeder, der geht, darf sich einmal andocken und sich zwei Fotos ausdrucken oder irgendwie sowas. Das ist
doch eine tolle und dann Sache. Machst du nebendran eine Pinnwand oder hast nebendran deine Magnetwand, deine super. Magnettapete super und Dinge und dann hast du plötzlich anfassbare Bilder und die kann man rumreichen und mit dem Edding Bärte draufmalen und so Zeug.
Toll.
Also ist das ist arschcool, wenn das der nächste Party muss das machen. Da gehen die Leute ab. Ich glaube beim Fototag im August machen wir das auch.
Das ist so ein Ding, das ist was, was ich gerne hätte, aber halt nicht brauche.
Also das ist auch was ich selten verwende hier so, weil ich lasse mir das ja lieber schicken. Ne? Ja. Ich mache das ja lieber per Klick, ohne hier rumzuwurschteln, aber auch so Workshops nehme ich das ab und zu mal mit und das ist cool, das ist ein schönes Erlebnis.
Ja, das ist geil. Das ist
also
herrlich.
Mehr Papierbilder bitte. Leute, macht mal. Und schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr sowas schon tut, was ihr da so tut und warum ihr es tut und oder wieso ihr es nicht tut.
Weißt du, was wir letzte Sendung vergessen haben und diese jetzt auch? Das Hörerbild.
Sollen wir spontan eins machen?
Mach mal. Einfach mal gucken, ob ich die Linkliste finde jetzt auf die Schnelle. Wo ist es?
Die Vrindt-Bilderschau.
Da ist sie, genau.
Die Vrindt-Bilderschau. Okay, dann nehmen wir Zeile 68.
Gerald. 68, Himmel, das ist ja ganz weit unten. Oh, geil. Das ist deutsche Frauen, deutsche Treue. Herzlich willkommen, Frau Festerling. Von Köln über Hannover nach Leipzig, die Freiheit. Das ist irgendeine Nazi-Demo, ne?
Das sieht mir so nach dem aus. Also das ist
Brigida-Aufmarsch. Das ist Braunschweig gegen die Schwachkopf-Aufmarsch. Also Nazi-Aufmarsch getarnt als anti-islamistisch, ja.
Genau, also ohne da jetzt mal auf die politische Seite eingehen zu wollen, beziehungsweise Panne ist das natürlich. Das Foto ist nicht Panne. Also
das Foto ist sehr gut.
Wenn wir das Foto, ist ein Schwarz-Weiß-Foto.
Ja. Also man sieht gemischt rumstehen, Polizei in Polizeijacken, also wo hinten Polizei draufsteht und Demonstranten, teilweise vermummt durch Sonnenbrille. Mhm. Und es sieht nicht sonnig aus.
Und du hast es in diesem Foto, also geht mal auf vrindt.de Folge,
die letzte Foto, also die ihr gerade hört,
egal. Und da in den Shownotes ist der Link, weil das ist besser, wenn ihr euch den anschaut, wenn ihr gerade nicht im Auto fahrt, ist das super. Jetzt lass uns mal kurz gucken. Was passiert denn da, wenn wir jetzt mal völlig diesen Nazi-Inhalt und so weiter uns wegdenken, rein vom Visuellen, was passiert in diesem Bild?
Na, es ist schwarz-weiß, es ist sehr starke Kontraste durch die hellen Gebäude hinten und das helle Plakat, was der Typ hochhält, mit der schwarzen Schrift drauf.
Und jetzt ist die erste Frage, wo geht der Blick denn zuerst hin?
Auf das Schild,
das weiße
aber auch
Schild
auf den Typen links unten, der nämlich genau in die Kamera guckt. Der Einzige, der genau in die Kamera guckt, scheint das zu sein.
Und das ist genau das, was bei mir auch passiert.
Der ist genau in der Mitte, also zentral. Also du hast das Schild, das fängt dich ein und dann bist du sofort im Zentrum bei dem Typen, der dich anguckt.
Und der guckt so hinter seiner Kapuze, leicht ertappt vor und schaut auf die Kamera.
Bisschen aggressiv.
Das ist schon fast so ein gleich aufs Maul.
Ja, genau.
So ein Blick.
Super.
Und du hast diese beiden Sachen, das helle Plakat mit der Schrift, was knallharte Kontraste hat, und da musst du natürlich hinschauen, vor allem wenn du da noch anfängst zu lesen, deutsche Frauen, deutsche Treue, dann vermischt sich da plötzlich so eine inhaltliche Ebene mit einer visuellen Ebene.
Ja, absolut.
Und der Typ, der reinguckt, der ist tatsächlich von all den Menschen in diesem Bild der Einzige, der in die Kamera schaut und damit auch der Wichtigste.
Ja, eventuell noch hinten rechts, der mit der Sonnenbrille, aber der steht halt nur genau zur Kamera, aber muss
nicht. Du siehst die Augen nicht.
Genau.
Und da links von dem Typ ist auch noch einer mit Sonnenbrille, der guckt wahrscheinlich gerade gefühlt auf den Typ oder so.
Und was ich auch noch sehr, sehr super finde, ist der Laternenpfahl im Vordergrund. Links im Vordergrund der Laternenpfahl in der Unschärfe, der eine ungeheure Tiefe da noch mal reinbringt, finde ich. Also du hast den Laternenpfahl unscharf, hinten den Baum und die Gebäude unscharf.
Ja.
Finde ich super.
Ich hätte den Laternenpfahl angeschnitten.
Ich hätte links vom Laternenpfahl nicht noch Menschen gelassen.
Ja. Du sprichst meine Gedanken aus. Ich hätte den Crop tatsächlich links.
Ich habe was gelernt.
Das ist super. So, das Stückchen, was links von dem Laternenpfahl zu sehen ist, das stört mich.
Ja.
Ich hätte den links einfach so weit rangekroppt, dass das Bild so knapp, dass die Kante so knapp im Laternenpfahl zum Liegen kommt.
Ich vermute mal, er wollte die Originalmaße, also die Originaldimension des Bildes behalten, weil wenn du nämlich jetzt
verlierst du sonst zu viel.
Du verlierst halt, na, wenn du jetzt rankroppst und die Dimension behältst, dann schneidest du das Plakat oben ein Stück ab.
Oder von unten schneidest du diese Polizeiaufschriften an.
Ja. Da muss man sich dann halt
Mut zum unkonventionellen Crop.
Jo.
Sag ich da mal. Also einfach links ein bisschen ran und fertig. Aber ein
sehr, sehr geiles Bild.
Ja.
Wirklich geil.
Gefällt mir total gut. Ist aus dem Leben gegriffen und das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist hinten dieses Durchfahrtverbotsschild.
Ja, stimmt.
Weil das ist so dieser helle, runde, klar definierte Punkt,
ja,
auf den ich auch immer gucken muss.
Recht hast du, ja.
Das wäre für mich so ein Kandidat, den ich vermutlich versuchen würde, mal wegzustempeln. Können, ja.
Habe ich gerade das richtige Wort benutzt?
Wegstempeln, ja.
Wahnsinn.
Also so nennen, oder?
Ja, ja. Aber genau, weil ich hätte den im Lightroom diesen Stempel
langsam
und einfach das Gebäude über das Schild verlängert. So,
das kannst du machen. Da ist genug vom Gebäude dahinter, was man quasi rüberkopieren kann. Das ist ein bisschen eine Fleißaufgabe. Ich vermute, das würde ich in Lightroom sogar hinbekommen.
Ja.
Da müsste man nicht mal irgendwie Photoshop anstrengen. Ja, und dann hast du das da hinten irgendwie entschärft und dann ist das Bild nochmal so. Dann geht nochmal was ab. Ja, also, Gerald.
Schick.
Sehr, sehr schick, gefällt mir sehr, sehr gut und keine Angst vor dem unkonventionellen Crop.
Das hatte ich dir wahrscheinlich noch gar nicht erzählt. Ich war in Kassel auf dem Photobook Festival, Photobook Festival gab es eine Veranstaltung, ein Pop-Up-Restaurant. Weißt du, was ein Pop-Up-Restaurant ist?
Eins, was normalerweise nicht da ist.
Genau, das sind halt, ist halt ein Team, das gerne kocht. Mhm. Die mieten sich irgendwo ein, wo eine Küche ist und machen dann eine Veranstaltung. Entweder nur einmal oder zehnmal, aber es ist halt ein nicht dauerhaftes
Restaurant. Ich habe diesen Pop-Up im Zusammenhang mit einem Business das erste Mal, glaube ich, gehört, wo Apple irgendwie so einen Pop-Up-Apple-Store aufgebaut
hat. Auch schön.
Auf irgendeine Konferenz.
Ja, auch gut. Pop-up Apple Store, nicht schlecht. Mhm. Ja, und ich mag so Pop-up-Restaurants sehr gerne, weil das sind sehr oft unkonventionelle Köche. Das sind sehr oft auch gar keine Köche. Also mein Lieblings-Pop-up Norden Berlin, das sind halt keine Köche, sondern das sind halt ganz normale Leute, die unheimlich gerne kochen und tierisch ausprobieren und sowas. Und in Kassel waren wir auf einem Pop-up-Restaurant.
Sowas kriegt man genehmigt? In Deutschland?
Na, es gibt ja Küchen. Es gibt so Kochschulen zum Beispiel. In jeder Stadt gibt es eine Kochschule. Die haben eine große Küche, die haben Platz für 30, 40 Personen zum Essen. Mhm. Und die kannst du halt mieten. Und dann sagen die halt, okay, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung, vorher verkaufst du Tickets.
Alles
das heißt,
klar.
Das ist dann auch so eine,
das ist eine geschlossene
Gesellschaft.
Alles klar, verstehe ich.
Und in Kassel war ein Pop-Up-Restaurant aus London, das heißt Cheese. Und die haben, also die Veranstaltung hieß Say Cheese, Entschuldigung. Und was die gemacht haben, ist, die haben Fotos von Martin Parr genommen. Der auch selber da war. Ich habe ein handsigniertes Martin Parr-Foto.
Martin Parr würde ich auch gerne mal die Hand schütteln, ja.
Absolut aberwitziger Typ. Wirklich grandios. Und was Martin Parr ja macht, der fotografiert ja hässlich. Also explizit hässlich. Der fotografiert ja im Alltag rum und die Bilder sind immer irgendwie so, dass du denkst, so, nee, ach Mann, Menschen sind so hässlich. Oder Gegenstände können so hässlich sein. Er hat so eine Serie auch, wo er Essen fotografiert in so ganz normalen.
Und auch schon mal mit dem Blitz frontal drauf,
ja,
und so.
Ja, es sieht alles eklig aus. Also alles.
Aber ich mag sein Zeug total.
Und was diese Restaurantleute gemacht haben, völlig genial. Die haben Fotos von Martin Parr genommen, wo fieses Essen drauf ist, haben das nachgekocht, also beziehungsweise muss man anders sagen. Die haben etwas gekocht, das so aussieht wie das Essen, das Martin Parr fotografiert hat, aber das richtig gut war.
Mm.
Verstehst? Also, es gibt eine Teetasse, da ist Tee drin, mit Milch. Die Tasse ist irgendwie so ein Standardmotiv, was die Briten alle im Schrank haben irgendwie. Mhm. Du siehst schon, dass der Tee ist irgendwie ein bisschen alt und weiß ich nicht, und sieht so ein bisschen gräulich aus und das mit der Milch ist auch nicht so schön. Es ist eigentlich so, dass du denkst, nee, den Tee würde ich nicht trinken. Mhm. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich dieses Geschirr besorgt und haben dann eine Masse an Currysüppchen gekocht. Das genauso aussieht wie der Tee, den Martin Parr fotografiert hat. Und du sitzt dann da und löffelst dein Süppchen und es sieht halt aus wie das Bild, das hinten an der Wand hängt von dieser großen Teetasse. Völlig faszinierend.
Das ist ja mal cool.
Und das haben sie halt mit einem ganzen Menü gemacht. Und das war wirklich faszinierend. Und Martin Parr saß da auch. Ich glaube, 3 oder 4 Mal gab es diese Veranstaltung.
Kommst du zu so einem Event und wieso sagst du mir da nicht Bescheid?
Ich habe ein paar Freunde, die sind so Foodblogger und sowas. Und einer von denen hat gesagt, da willst du hin. Mir ist tatsächlich erst kurz vorher klar geworden, wohin ich da überhaupt gehe. Also es halt manchmal, also ich lasse, es gibt bestimmte Menschen, wenn die mir sagen, kauf dir dazu ein Ticket und geh dahin, dann mache ich das blind. Und das war so eine Sache. Also ich habe überhaupt nicht mit Martin Paar, also wir haben überhaupt nicht über den Fotografen nachgedacht, als ich
und hinterher wurde dir erst bewusst, was das für ein
Na, ich kannte Martin Paar und ich finde den auch toll, aber ich habe diese Verbindung gar nicht so richtig mir im Kopf hergestellt, sondern ich dachte nur, okay, du gehst zum geilen Pop-up-Restaurant und hab mich aufs Essen kapriziert, nicht auf die Fotografie, sonst hätte ich dir wahrscheinlich Bescheid gesagt, ja.
Mhm.
Naja, jedenfalls sitzt Martin Paar dann da und sagt halt so, ja, das ist jetzt die letzte von diesen drei Veranstaltungen. Es besteht also eine gute Chance, dass sie mittlerweile das Essen auch lecker hinkriegen. Und hier gibt's dann so ein kleines quadratisches Fotobuch auch, wo die Menüs drin sind und erklärt es, was es ist und so. Der meinte, ich komme gleich rum und signiere Ihnen das. Die Idee ist, dass sie das hinterher auf eBay verkaufen und dann die Kosten für dieses Essen wieder rauskriegen.
Super Typ. Das ist typisch Martin Paar.
Wirklich super, super. Also ja, ich war sehr begeistert. Also das Essen war halt auch super.
Ich habe eine Doku über ihn gesehen, der Typ ist...
Kassel hat scheiß Hotels, muss man auch mal sagen. Kassel hat nur Hotels, die... Also günstige Hotels in Kassel sind zum Kotzen teuer. Zum Kotzen scheiße. Also entweder du zahlst ein Schweinegeld oder du wohnst in einer Absteige. Auch interessant.
Mhm.
Ja, warum habe ich dir nicht Bescheid gesagt? Ja, weil ich das mit der Fotografie nicht...
Ja, macht ja nichts.
Ist halt ärgerlich.
Ja. Merker hiermit gesetzt.
Okay, genau, Merker gesetzt. So. Dann gehen wir jetzt aber in die Sonne, ne?
Gehen wir jetzt in die Sonne. Keine Angst vorm unkonventionellen Crop. Lasst euch die Bilder ruhig mal online irgendwie raus. So in die Post. Auch der unkonventionelle Crop übrigens kein Problem, weil diese Fotopapiere mittlerweile, das kommt von der Rolle, ne? Das ist nicht so, dass man da irgendwie.
Das heißt, du hast eine Kantenlänge, sagst halt da hier 13 oder ungefähr, sowas ja. Und alles hat dann die. Ja, okay.
Also da ist alles überhaupt völlig kein Thema mehr.
Nun denn.
Ja, dann geht hin und drucket.
Mein lieber Chris, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.